From the conference
aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 183. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
First counselor in the first presidency of the church will conduct this session.
Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie heute Nachmittag zur fünften und letzten Versammlung der 183. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten.
That I conduct this session. We extend our greetings and warm
Wir übermitteln unsere herzlichen Grüße den Mitgliedern der Kirche und unseren Freunden in aller Welt, die diese Versammlung über Radio, Fernsehen, das Internet oder über Satellit verfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Meg Wilberg und Ryan Murphy. Mit Bonnie Goodliff an der Orgel. Der Chor eröffnet die Versammlung nun mit dem Lied They the Builders of the Nation. Das Anfangsgebet spricht dann Bruder David L. Beck, der Präsident der jungen Männer. Der Chor singt im Anschluss das Lied Wenn Jesus Christus wiederkehrt.
Our Father in heaven.
Unser Vater im Himmel. Der Geist wurde über uns ausgegangen und dringt uns ins Herz bei dieser Generalkonferenz. Dafür sind wir überaus dankbar. Wir erkennen deine Hand bei dem allen an. Wir lieben dich, lieber Vater, so auch deinen Sohn Jesus Christus. Wir lieben und bestätigen unsere Führer. Wir beten für diejenigen, die in dieser Versammlung sprechen und musizieren werden. Mögen sie Werkzeuge in deinen heiligen Händen sein. Mögen wir mit wirklichem Vorsatz zuhören und von dieser Konferenz weggehen mit der Entschlossenheit, zu tun, was recht ist. Darum beten wir demütig und im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Wir freuen uns nun von Elder Quentin L. Cook und Elder Neil L. Anderson vom Kollegium der 12 Apostel zu hören. Nach ihren Ausführungen wird Bruder David M. McConkie, erster Ratgeber in der Präsidentschaft der Sonntagsschule, zu uns sprechen.
Zu Beginn unserer Ehe beschlossen meine Frau Mary und ich, dass wir nach Möglichkeit Veranstaltungen nur gemeinsam versuchen wollten. Wir wollten auch sparsam wirtschaften. Mary liebt Musik und war zweifellos besorgt, dass ich Sportveranstaltungen übermäßig bevorzugen würde. Darum handelte sie mit mir aus, dass auf jedes kostenpflichtige Ballspiel zwei Veranstaltungen aus dem Bereich der Kunst, etwa ein Musical oder eine Oper, kommen sollten. Zuerst war ich dagegen, dass auch Opern dabei waren, aber mit der Zeit änderte sich meine Einstellung. Besondere Freude fand ich an den Opern Giuseppe Verdis. In dieser Woche begehen wir seinen 200. Geburtstag. Verdi war in seiner Jugend fasziniert von dem Propheten Jeremia. 1842 wurde er mit 28 Jahren berühmt durch die Oper Nabucco, der italienischen Kurzform von Nebukadnezar, dem Namen des Königs von Babylon. Der Inhalt dieser Oper ist den Büchern Jeremia, den Klageliedern und Psalmen im Alten Testament entnommen. Die Oper beschreibt die Eroberung Jerusalems und die Gefangenschaft und Knechtschaft der Juden. Psalm 137 inspirierte Verdi zu dem bewegenden Gefangenenchor. Dieser Psalm beginnt sehr dramatisch. In der Gefangenschaft weinten die Juden an den Flüssen Babylon, weil sie vor Kummer die Lieder Zions nicht singen konnten. Ich möchte zeigen, dass es viele Formen der Knechtschaft und Unterjochung gibt. Hierfür will ich einige Umstände unserer Zeit mit denen in den Tagen Jeremias vor dem Fall Jerusalems vergleichen. Ich erhebe warnend meine Stimme, doch bin ich dankbar, dass die meisten Mitglieder der Kirche rechtschaffen sind und das Verhalten meiden, das den Herrn zur Zeit Jeremias so sehr beleidigte. Die Prophezeiungen und Klagelieder Jeremias sind für die Mitglieder der Kirche wichtig. Jeremia und das Jerusalem seiner Zeit bilden die Kulisse für die Anfangskapitel des Buches Mormon. Jeremia war ein Zeitgenosse des Propheten Lehi. Der Herr teilte Jeremia auf eindringliche Art mit, dass er vorher ordiniert worden war. Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Lehi erhielt vom Herrn eine andere Berufung und Aufgabe, einen anderen Auftrag. Er wurde nicht in seiner Jugend berufen, sondern als Erwachsener. Zuerst erhob auch er warnend seine Stimme, aber nachdem er treu dieselbe Botschaft verkündet hatte wie Jeremia, gebot der Herr ihm, mit seiner Familie in die Wildnis zu ziehen. Dadurch wurde Lehi nicht nur für seine Familie, sondern für alle Menschen zum Segen. In den Jahren vor der Zerstörung Jerusalems erhielt Jeremia vom Herrn eindrucksvolle Botschaften. Er sagte: Mein Volk aber hat seinen Ruhm gegen unnütze Götzen vertauscht. Mich hat es verlassen, den Quell des lebendigen Wassers, um sich Zisternen zu graben, Zisternen mit Rissen, die das Wasser nicht halten. Der Herr sprach von dem Unheil, das über die Einwohner Jerusalems kommen sollte, und klagte: Die Ernte ist vorüber, der Herbst ist vorbei, ihnen aber ist nicht geholfen worden. Gottes Absicht ist es, dass die Menschen frei sein sollen, um sich zwischen Gut und Böse zu entscheiden. Wenn in einer Kultur oder einem Volk mehrheitlich schlechte Entscheidungen getroffen werden, zieht dies ernsthafte Folgen nach sich, sowohl in diesem wie auch im kommenden Leben. Die Menschen können versklavt werden oder unterjochen sich selbst. Und zwar nicht nur durch schädliche, süchtig machende Stoffe, sondern auch durch schädliche, süchtig machende Philosophien, die von einem rechtschaffenen Leben wegführen. Die Abkehr von der Verehrung des wahren und lebendigen Gottes und die Anbetung falscher Götter wie Reichtum und Ruhm sowie unsittliches und unredliches Verhalten führen zu Knechtschaft mit all ihrer Hinterlist. Dazu gehören geistige, körperliche und intellektuelle Knechtschaft, die manchmal zur Zerstörung führen. Jeremia und Lehi haben auch erklärt, dass diejenigen, die rechtschaffen sind, dem Herrn helfen müssen, seine Kirche und sein Reich aufzurichten und das zerstreute Israel zu sammeln. Diese Botschaften sind durch die Jahrhunderte in allen Evangeliumszeiten wiederholt und bekräftigt worden. Sie bilden die Grundlage der Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi in dieser letzten Evangeliumszeit. Die Gefangenschaft der Juden und die Zerstreuung der Stämme Israels, einschließlich der 10 Stämme, sind wichtige Bestandteile der Lehren des wiederhergestellten Evangeliums. Die 10 verlorenen Stämme Israel bildeten das nördliche Reich Israel und wurden 721 vor Christus als Gefangene nach Assyrien geführt. Sie gingen in die nördlichen Länder. Unser 10. Glaubensartikel lautet: Wir glauben an die buchstäbliche Sammlung Israels und die Wiederherstellung der 10 Stämme. Wir glauben auch, dass als Teil des Bundes, den der Herr mit Abraham geschlossen hat, nicht nur dessen Nachkommen, sondern alle Menschen auf der Erde gesegnet werden. Wie Elder Russell M. Nelson gesagt hat, ist die Sammlung nicht eine Sache des Ortes. Es geht darum, dass man sich verpflichtet. Menschen können zur Erkenntnis des Herrn gebracht werden, ohne ihr Heimatland zu verlassen. Unsere Lehre ist eindeutig. Der Herr zerstreute und bedrängte die 12 Stämme Israels aufgrund ihres nicht rechtschaffenen Verhaltens und ihrer Auflehnung. Jedoch nutzte der Herr die Zerstreuung seines erwählten Volkes unter die Nationen der Welt gleichzeitig dazu, jene Nationen zu segnen. Aus dieser tragischen Zeit lernen wir wertvolle Lektionen. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um die Sünde und Auflehnung zu meiden, die zu Knechtschaft führen. Wir wissen auch, dass ein rechtschaffenes Leben die Voraussetzung ist, um dem Herrn bei der Sammlung seiner Auserwählten und bei der buchstäblichen Sammlung Israels zu helfen. Gefangenschaft, Unterjochung, Sucht und Knechtschaft treten in vielen Formen auf. Es kann eine buchstäbliche, tatsächliche Versklavung sein, aber auch der Verlust oder die Beeinträchtigung der sittlichen Entscheidungsfreiheit kann unseren Fortschritt behindern. Jeremia sagt klar, dass Unrecht und Auflehnung die Hauptgründe für die Zerstörung Jerusalems und die Gefangenschaft in Babylon waren. Andere Arten von Knechtschaft sind ebenso zerstörerisch für den menschlichen Geist. Die sittliche Entscheidungsfreiheit kann auf vielerlei Weise missbraucht werden. Ich will nur 4 erwähnen, die in der heutigen Welt besonders schädlich sind. Erstens, Suchtverhalten, das die Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt, sittlichen Vorstellungen widerspricht oder die Gesundheit zerstört, führt zu Knechtschaft. Die Auswirkung von Drogen und Alkohol, Unsittlichkeit, Pornografie, Glücksspiel, finanzieller Unterjochung und anderen Bedrängnissen erlegt denen in Knechtschaft und der gesamten Gesellschaft eine fast unermesslich große Last auf. Zweitens, Suchtverhalten oder Vorlieben, die an sich nicht schlecht sein müssen, können wertvolle Zeit kosten, die wir sonst für rechtschaffene Ziele aufwenden könnten. Dazu können übermäßig viel verbrachte Zeit in sozialen Netzwerken, Video- oder PC-Spiele, Sport-, Freizeitunternehmungen und vieles andere gehören. Wie wir Zeit für die Familie bewahren, ist in den meisten Kulturkreisen ein wichtiges Thema. Zu einer Zeit, als ich in unserer Anwaltskanzlei das einzige Mitglied der Kirche war, erklärte mir eine Kollegin, sie fühle sich immer wie ein Jongleur, der sich bemüht, gleichzeitig 3 Bälle in der Luft zu halten. Ein Ball war der Beruf, einer ihre Ehe und einer ihre Kinder. Sie hatte es fast aufgegeben, auch noch Zeit für sich selbst zu finden. Sie machte sich große Sorgen, weil immer einer der Bälle auf dem Boden lag. Ich schlug vor, wir sollten uns in der Gruppe treffen und über Prioritäten sprechen. Wir kamen zu dem Schluss, dass wir hauptsächlich arbeiteten, um unsere Familie zu ernähren. Wir waren uns einig, dass ein höheres Gehalt bei weitem nicht so wichtig war wie unsere Familie, erkannten jedoch auch, dass es unerlässlich war, für unsere Kunden unser Bestes zu geben. Wir sprachen dann darüber, dass im Büro manches getan wurde, was nicht notwendig war und uns daran hinderte, Zeit für die Familie zu erübrigen. Standen wir unter Druck, unnötig Zeit am Arbeitsplatz zu verbringen? Wir beschlossen, unser Ziel solle eine familienfreundliche Umgebung für Frauen wie auch für Männer sein. Seien wir vorne dabei, wenn es gilt, die Zeit für unsere Familie zu wahren. Drittens, die meistverbreitete Unterjochung geht heute wie damals auf ideologische oder politische Ansichten zurück, die mit dem Evangelium Jesu Christi unvereinbar sind. Wenn wir die Evangeliumswahrheit durch menschliche Philosophien ersetzen, kann uns das von der schlichten Botschaft des Erretters wegführen. Als der Apostel Paulus Athen besuchte, war er bemüht, den Bewohnern die Auferstehung Jesu Christi darzulegen. Wir lesen darüber in der Apostelgeschichte: Alle Athener und die Fremden dort taten nichts lieber, als die letzten Neuigkeiten zu erzählen oder zu hören. Als die Leute merkten, dass Paulus eine einfache, religiöse und bereits bekannte Botschaft verkündete, lehnten sie sie ab. So ist es auch in unserer Zeit, wo die Evangeliumswahrheiten oft verworfen oder verzerrt werden, um intellektuell reizvoller zu erscheinen oder sich mit aktuellen kulturellen Trends und intellektuellen Philosophien zu vertragen. Wenn wir uns nicht vorsehen, können wir uns von diesen Tendenzen einfangen lassen und uns intellektuell in Knechtschaft bringen. Derzeit gibt es viele, die den Frauen vorschreiben wollen, wie sie leben sollen. Häufig widersprechen sie einander. Besonders besorgniserregend sind Anschauungen, die Frauen dafür kritisieren oder herabwürdigen, dass sie sich entschließen, die notwendigen Opfer zu bringen, um für Kinder Mütter, Lehrerinnen oder Freunde sein und sie umsorgen zu können. Vor einigen Monaten besuchten uns unsere beiden jüngsten Enkelinnen, jede in einer anderen Woche. Ich war zu Hause und öffnete die Tür. Meine Frau Mary war in einem anderen Zimmer. Beide Male ließen sie sich umarmen und sagten dann fast dasselbe. Sie schauten sich um und sagten jeweils: Ich bin gern zu Hause bei Oma. Wo ist Oma? Ich habe es nicht gesagt, aber ich dachte, ist hier nicht auch Opa zu Hause? Doch dann fiel mir ein, dass ich mit meiner Familie auch immer zu Oma nach Hause gegangen bin. Mir fiel der Text eines bekannten Liedes ein: Über Stock und über Stein gehen wir zu Omas Häuschen heim. Lassen Sie mich unmissverständlich sagen, dass mich die Möglichkeiten begeistern, die den Frauen heute zur Ausbildung und auf anderen Gebieten offenstehen. Ich bin dankbar, dass die schwere Arbeit im Haushalt, die Frauen früher verrichten mussten, in einem großen Teil der Welt durch moderne Technik reduziert worden ist. Und dass Frauen auf allen Gebieten so großartige Beiträge leisten. Aber wenn wir zulassen, dass unsere Gesellschaft die besondere Beziehung beeinträchtigt, die Kinder zu ihrer Mutter, den Großmüttern und anderen haben, die sie umsorgen, wird uns das später leid tun. Viertens, wenn es Kräfte gibt, die religiöse Grundsätze verletzen, von denen man ehrlich überzeugt ist, kann dies zur Knechtschaft führen. Besonders unfair ist es, wenn rechtschaffene Menschen, die sich für ihr Verhalten vor Gott verantwortlich fühlen, zu etwas gezwungen werden, was ihr Gewissen verbietet. Wenn etwa medizinisches Fachpersonal zu der Entscheidung gezwungen wird, entweder gegen die eigene Überzeugung bei Abtreibungen zu assistieren oder die Stellung zu verlieren. Die Kirche ist eine relativ kleine Minderheit, selbst wenn sie sich mit Gleichdenkenden zusammenschließt. Es wird schwer sein, die ganze Gesellschaft zu verändern. Aber wir müssen daran arbeiten, die sittliche Kultur in unserer Umgebung zu verbessern. Die Mitglieder der Kirche sollen in jedem Land gute Bürger sein, sich im Gemeinwesen engagieren, sich über alle Themen informieren und zur Wahl gehen. Unser größtes Anliegen sollte aber immer sein, die notwendigen Opfer zu bringen, um unsere Familie und die heranwachsende Generation zu schützen. Die große Mehrheit davon ist noch nicht durch schwere Abhängigkeiten oder falsche Ideologien in Knechtschaft geraten. Wir müssen helfen, sie für eine Welt zu rüsten, die ganz ähnlich anmutet wie das Jerusalem, das Lehi und Jeremia erlebten. Außerdem müssen wir sie vorbereiten, heilige Bündnisse zu schließen und einzuhalten und erstrangige Sendboten zu sein, die dem Herrn helfen, die Kirche aufzurichten und das zerstreute Israel und die Erwählten des Herrn überall zu sammeln. Wie es im Buch Lehre und Bündnisse so schön heißt: Die Rechtschaffenen werden aus allen Nationen gesammelt werden und werden nach Zion kommen. Singen werden sie Gesänge immerwährender Freude. Wir sind aufgefordert, Knechtschaft jeder Art zu meiden, dem Herrn bei der Sammlung seiner Auserwählten zu helfen und Opfer für die heranwachsende Generation zu bringen. Wir dürfen nie vergessen, dass wir uns nicht selbst retten. Wir werden befreit durch die Liebe und Gnade und das sühnende Opfer unseres Heilands. Als Lehi mit seiner Familie floh, wurden sie vom Licht des Herrn geführt. Wenn wir seinem Licht treu sind, seine Gebote befolgen und uns auf seinen Verdienst verlassen, vermeiden wir geistige, körperliche und intellektuelle Knechtschaft. Dann brauchen wir auch nicht damit zu hadern, in unserer eigenen Wildnis umherziehen zu müssen, denn der Herr ist mächtig zu erretten. Gehen wir der Verzweiflung und dem Kummer derer aus dem Weg, die in Knechtschaft fallen und daher die Lieder Zions nicht länger singen können. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Als die Kinder in der Abendmahlsversammlung fröhlich das PV-Lied »Liebe umgibt mich hier« sangen, lächelten alle zustimmend. Eine tapfere Frau mit 5 Kindern lauschte aufmerksam der 2. Strophe. Bei uns daheim ist jede Stund gesegnet durch Macht im Priestertum. Traurig dachte sie, meine Kinder kennen ein solches Zuhause gar nicht. Meine Botschaft an diese treue Frau und an alle lautet, dass wir zu jeder Stunde durch Macht im Priestertum gesegnet werden können, wie unsere Umstände auch sein mögen. Manchmal bringen wir die Macht des Priestertums zu sehr mit den Männern in der Kirche in Zusammenhang. Das Priestertum ist die Macht und Vollmacht Gottes zur Erlösung und zum Segen aller Menschen, Männer, Frauen und Kinder. Ein Mann mag zwar den Vorhang öffnen, sodass das warme Sonnenlicht den Raum fluten kann, aber die Sonne, das Licht und die Wärme, die es spendet, gehören ihm nicht. Die Segnungen des Priestertums sind unendlich viel größer als derjenige, der gebeten wird, diese Gabe auszuüben. Zu den großen Gelegenheiten und Aufgaben hier auf Erden gehört, die Segnungen, die Macht und die Verheißungen des Priestertums für dieses und fürs nächste Leben zu empfangen. Wenn wir würdig sind, bereichern die Verordnungen des Priestertums unser Leben hier auf Erden und bereiten uns auf die großartigen Verheißungen in der künftigen Welt vor. Der Herr hat gesagt, in den Verordnungen wird die Macht des Göttlichen kundgetan. Für jeden, der sich taufen lässt, den Heiligen Geist empfängt und regelmäßig vom Abendmahl nimmt, hält Gott besondere Segnungen bereit. Der Tempel bringt neben der Verheißung ewigen Lebens zusätzlich Licht und Kraft. Alle Verordnungen ermuntern uns, größeren Glauben an Jesus Christus zu üben, Bündnisse mit Gott einzugehen und zu halten. Wenn wir diese heiligen Bündnisse halten, empfangen wir Macht im Priestertum und werden gesegnet. Können wir diese Macht des Priestertums denn nicht im eigenen Leben verspüren und unter den Mitgliedern der Kirche sehen, die ihre Bündnisse halten? Wir sehen sie bei Neubekehrten, wenn sie aus dem Wasser der Taufe steigen und spüren, wie ihnen vergeben wurde und sie nun rein sind. Wir sehen, dass unsere Kinder und Jugendlichen besser auf die Eingebungen des Heiligen Geistes achten und sich von ihm führen lassen. Wir sehen, wie die heiligen Handlungen des Tempels für alle rechtschaffenen Männer und Frauen in aller Welt ein Leuchtfeuer der Kraft und des Lichts werden. Vergangenen Monat habe ich erlebt, wie ein junges Ehepaar große Kraft aus den siegelnden Verheißungen des Tempels schöpfte, als ihr entzückender kleiner Sohn nur eine Woche nach der Geburt verstarb. Dank der heiligen Handlungen des Priestertums empfangen wir Trost, Kraft, Schutz, Frieden und Verheißungen für die Ewigkeit. Manch einer mag aufrichtig fragen, wenn die Macht und die Segnungen des Priestertums allen Menschen zugänglich sind, warum werden die heiligen Handlungen des Priestertums dann von Männern vollzogen? Als ein Engel Nephi fragte, kennst du die Herablassung Gottes, antwortete dieser ehrlich, ich weiß, dass er seine Kinder liebt, aber die Bedeutung von allem weiß ich nicht. Wenn wir vom Priestertum sprechen, gibt es vieles, was wir durchaus wissen. Wir wissen, dass Gott alle seine Kinder liebt und nicht auf die Person sieht. Er weist niemanden ab, der zu ihm kommt, männlich und weiblich, und alle sind vor Gott gleich. So sicher, wie wir wissen, dass Gott seine Söhne und Töchter gleichermaßen liebt, so sicher wissen wir auch, dass er Mann und Frau nicht genau gleich erschaffen hat. Wir wissen, dass das Geschlecht ein wesentliches Merkmal sowohl unserer irdischen als auch unserer ewigen Identität und Bestimmung ist. Jedem Geschlecht sind heilige Aufgaben zugedacht. Wir wissen, dass der Herr von Anfang an festgelegt hat, wie sein Priestertum ausgeübt werden darf. Das Priestertum wurde zuerst Adam gegeben. Noach, Abraham und Mose, sie alle haben heilige Handlungen des Priestertums vollzogen. Jesus Christus ist der große hohe Priester. Er berief Apostel. Nicht ihr habt mich erwählt, sagte er, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt. In unseren Tagen haben Johannes der Täufer, Petrus, Jakobus und Johannes durch den Propheten Joseph Smith das Priestertum auf Erden wiederhergestellt. Auf diese Art und Weise hat der Vater im Himmel sein Priestertum organisiert. Wir wissen, dass die Macht des Priestertums nicht unabhängig vom persönlichen Glauben, vom Heiligen Geist und von geistigen Gaben wirkt. Die Heiligen Schriften mahnen uns: Leugnet nicht die Gaben Gottes, denn ihrer sind viele. Und diese Gaben werden auf verschiedene Weise zuteil, aber es ist derselbe Gott, der sie alle bewirkt. Wir wissen, dass die Würdigkeit entscheidend dafür ist, dass man die heiligen Handlungen des Priestertums vollziehen und empfangen kann. Schwester Linda K. Burton hat gesagt, Rechtschaffenheit macht uns würdig, die Macht des Priestertums in unserem Leben zu haben. Denken Sie beispielsweise an die Seuche Pornografie, die ganze Erde überzieht. Der Maßstab des Herrn in Bezug auf Würdigkeit lässt Pornografie unter denjenigen, die in den heiligen Handlungen des Priestertums ampieren, nicht zu. Der Erlöser hat gesagt, kehrt um von euren geheimen Gräueln. Das Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge krank ist, dann wird dein ganzer Körper finster sein.
Thy whole body shall be full of darkness.
Wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Unwürdig das Abendmahl zu segnen oder auszuteilen, die Kranken zu segnen oder an anderen heiligen Handlungen des Priestertums mitzuwirken, bedeutet, wie Elder David A. Bettner einmal sagte, dass man den Namen Gottes missbraucht. Wer unwürdig ist, soll nicht in den heiligen Handlungen des Priestertums amtieren, sondern als ersten Schritt hin zur Umkehr und zurück zu den Geboten sich Gebet erfüllt an seinen Bischof wenden. Wir wissen, dass in einer Familie, in der rechtschaffene Eltern geeint ihre Kinder anleiten, die Segnungen des Priestertums reichlich vorhanden sind. Wir wissen jedoch auch, dass Gott sehr darauf bedacht ist, die gleichen Segnungen denjenigen zukommen zu lassen, die sich in einer anderen Lage befinden. Eine Mutter, die ihre Kinder sowohl in geistiger wie auch in zeitlicher Hinsicht versorgen muss, erklärte mir einfühlsam, dass es ihr Demut abverlangt, ihre Heimlehrer anzurufen und um einen Segen für ihre Kinder zu bitten. Sie fügte aber auch einsichtig hinzu, dass von ihr nicht mehr Demut verlangt wird als von ihren Heimlehrern, wenn diese sich bereit machen, ihr Kind zu segnen. Das Werk des Herrn auf Erden wird durch die Schlüssel des Priestertums geleitet, die die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel innehaben. Dem Pfahlpräsidenten und dem Bischof werden für die Aufgaben in ihrem Gebiet bestimmte Priestertumsschlüssel übertragen. Sie berufen durch Offenbarung Männer und Frauen, die bestätigt und eingesetzt werden und anhand der Vollmacht, die ihnen übertragen wurde, lehren und wirken. Doch auch wenn wir viel über das Priestertum wissen, verstehen wir aus unserem irdischen Blickwinkel nicht immer voll und ganz die Vorgehensweise Gottes. Jedoch macht er uns sanft darauf aufmerksam, dass seine Gedanken nicht unsere Gedanken und unsere Wege nicht seine Wege sind. So sichert er uns zu, dass wir mit der Zeit und aus einem ewigen Blickwinkel die Dinge sehen werden, wie sie wirklich sind, und seine vollkommene Liebe begreifen. Wir alle dienen gern. Manchmal fühlen wir uns mit unserer Berufung in der Kirche unterfordert und wünschen uns, man würde uns um mehr bitten. Dann wieder sind wir dankbar, wenn unsere Entlassung bevorsteht. Wir suchen uns unsere Berufungen nicht aus. Diese Lektion habe ich bereits früh in meiner Ehe gelernt. Meine Frau und ich lebten damals in Florida. Eines Sonntags erklärte mir ein Ratgeber in der Pfarrpräsidentschaft, sie hätten das Gefühl, Kathy als Lehrerin für das Seminar am frühen Morgen berufen zu sollen. Wie sollen wir das schaffen? Fragte ich. Wir haben kleine Kinder. Das Seminar beginnt um 5 Uhr morgens und ich bin JM-Leiter der Gemeinde. Der Ratgeber lächelte und sagte, das geht schon in Ordnung, Bruder Anderson. Wir werden Ihre Frau berufen und Sie entlassen. Und so geschah es. Es ist im Leben, in der Ehe und beim Aufbau des Gottesreiches unerlässlich, sich aufrichtig nach den Gedanken und Bedenken der Frauen zu erkundigen und ihnen zuzuhören. Vor 20 Jahren gab Elder M. Russell Ballard bei der Generalkonferenz ein Gespräch wieder, das zwischen ihm und der FFV-Präsidentin stattgefunden hatte. Es ging darum, ob man mehr Nachdruck auf die Würdigkeit der Jugendlichen legen sollte, die sich auf eine Mission vorbereiteten. Schwester Elaine Jack sagte lächelnd, »Wissen Sie, Elder Ballard, die Schwestern in der Kirche könnten vielleicht ein paar gute Vorschläge machen, wenn man sie nur fragen würde. Immerhin sind wir schließlich die Mütter.« Präsident Thomas S. Monson hat sich sein Leben lang nach den Anliegen der Frauen erkundigt und ist darauf eingegangen. Die Frau, die ihn am meisten beeinflusst hat, ist Schwester Frances Monson. Wir alle vermissen sie. Präsident Monson hat vor kurzem die Generalautoritäten auch wieder darauf aufmerksam gemacht, wie viel er von den 84 Witwen in seiner Gemeinde gelernt hat. Sie hätten seinen Dienst als Bischof und sein ganzes Leben in großem Maße beeinflusst. Es überrascht nicht, dass es vor Präsident Monsons gebeterfüllter Entscheidung über die Änderung des Alters für den Missionsdienst etliche Gespräche mit den Präsidentschaften der FFV, der jungen Damen und der Primarvereinigung gab. Bischöfe, wenn Sie dem Beispiel Präsident Monsons folgen, werden Sie in sogar noch viel größerem Maße spüren, wie die Hand des Herrn Sie führt und Ihre heilige Arbeit noch reichlicher segnet. Wir haben mehrere Jahre in Brasilien gewohnt. Kurz nach unserer Ankunft lernten wir Adelson Pareja kennen, der den 70ern angehörte, sowie seinen Bruder Adilson von der Pfahlpräsidentschaft. Später lernte ich auch ihren Bruder Ed Dalton kennen, der Pfahlpräsident in Florianapolis war. Adelmo, ein weiterer Bruder, war Bischof. Ich war beeindruckt vom Glauben dieser Brüder und erkundigte mich nach ihren Eltern. Die Familie war vor 42 Jahren in Santos getauft worden. Adilson Pareja sagte, zuerst schien unser Vater ganz begeistert davon zu sein, der Kirche anzugehören, doch bald wurde er weniger aktiv und bat unsere Mutter, nicht mehr in die Kirche zu gehen. Adilson berichtete mir, seine Mutter habe Kleidung für die Nachbarn genäht, damit ihre Kinder mit dem Bus zur Kirche fahren konnten. Die vier kleinen Jungen gingen gemeinsam mehr als 2 Kilometer in eine andere Stadt, stiegen dort in den Bus ein, fuhren 45 Minuten und gingen dann noch einmal 20 Minuten zu Fuß zum Gemeindehaus. Obwohl Schwester Pereira nicht mit ihren Kindern in die Kirche gehen konnte, las sie mit ihren Söhnen und Töchtern in den Heiligen Schriften, lehrte sie das Evangelium und betete mit ihnen. Ihr bescheidenes Zuhause war erfüllt von den reichen Segnungen, die mit der Macht des Priestertums einhergehen. Die kleinen Jungen wuchsen heran, gingen auf Mission, machten eine Ausbildung und heirateten im Tempel. Die Segnungen des Priestertums erfüllten jetzt auch ihr Zuhause. Als Vanny de Paula Pareja Jahre später alleinstehend war, empfing sie im Tempel das Endowment und erfüllte später 3 Missionen in Brasilien. Nun ist sie 84 Jahre alt und ihr Glaube ist weiterhin ein Segen für die Generationen, die nach ihr kamen. Die Macht des heiligen Priestertums Gottes ist in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, zu finden. Wenn Sie würdig an den heiligen Handlungen des Priestertums teilhaben, verleiht der Herr Ihnen größere Stärke, Frieden und ewige Sichtweise. Wie Ihre Umstände auch sein mögen, Ihre Familie wird durch Macht im Priestertum gesegnet sein und Ihre Lieben werden sich mehr wünschen, diese Segnungen selbst in Anspruch zu nehmen. Als Männer und Frauen, als Schwestern und Brüder, als Söhne und Töchter Gottes gehen wir gemeinsam voran. Dies ist unsere Chance, unsere Aufgabe und unser Segen. Dies ist unsere Bestimmung, das Reich Gottes auf die Rückkehr des Erlösers vorzubereiten. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir sind unendlich dankbar für alle Lehrer in der Kirche. Wir haben sie lieb und vertrauen ihnen von Herzen. Sie sind eines der größten Wunder des wiederhergestellten Evangeliums. Es gibt tatsächlich ein Geheimnis, wie man ein guter Lehrer im Evangelium werden kann und mit der Macht und Vollmacht Gottes unterrichtet. Ich verwende das Wort Geheimnis, denn die Grundsätze, auf denen der Erfolg eines Lehrers beruht, kann nur jemand verstehen, der ein Zeugnis von dem hat, was sich an jenem schönen, klaren Frühlingsmorgen im Jahre 1820 zugetragen hat. Als Antwort auf das einfache Gebet eines 14-jährigen Jungen öffnete sich der Himmel. Gott, der ewige Vater und sein Sohn Jesus Christus erschienen dem Propheten Joseph Smith und sprachen zu ihm. Damit begann die lang ersehnte Wiederherstellung von allem und der Grundsatz der Offenbarung wurde zu einem immerwährenden Bestandteil dieser Evangeliumszeit. Die Botschaft Josephs, die auch unsere Botschaft an die Welt ist, lässt sich in zwei Worten zusammenfassen. Gott spricht. Er sprach in alter Zeit. Er sprach zu Joseph Smith und er wird auch zu Ihnen sprechen. Das unterscheidet Sie nämlich von allen anderen Lehrern auf der Welt. Deshalb können Sie nicht scheitern. Sie wurden mit dem Geist der Prophezeiung und Offenbarung berufen und durch die Vollmacht des Priestertums eingesetzt. Was bedeutet das? Erstens bedeutet dies, dass Sie im Auftrag des Herrn stehen. Sie sind als sein Beauftragter berechtigt und bevollmächtigt, ihn zu vertreten und in seinem Namen zu handeln. Als sein Beauftragter haben Sie Anspruch auf seine Hilfe. Sie müssen sich die Frage stellen, was würde der Heiland sagen, wenn er heute meine Klasse unterrichten würde, und wie würde er es sagen? Und dann müssen Sie es genauso machen. Manch einer fühlt sich angesichts dieser Verantwortung unzulänglich oder hat gar Angst. Doch der Weg ist nicht schwierig. Der Herr hat für jeden würdigen Heiligen der letzten Tage einen Weg bereitet, wie er auf die Weise des Erlösers lehren kann. Zweitens sind Sie berufen, das Evangelium Jesu Christi zu lehren. Sie dürfen nicht Ihre eigenen Ideen oder Philosophien lehren, auch nicht, wenn sie mit Schriftstellen durchsetzt sind. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jeden rettet. Nur durch das Evangelium können wir errettet werden. Drittens ist Ihnen geboten, die Grundsätze des Evangeliums zu lehren, und zwar so, wie sie in den Standardwerken der Kirche stehen, außerdem die Worte der neuzeitlichen Apostel und Propheten und das, was der Heilige Geist Ihnen eingibt. Wo fangen wir also an? Unsere erste und wichtigste Pflicht liegt darin, so zu leben, dass der Heilige Geist uns führen und unser Begleiter sein kann. Als Hiram Smith darum bat, im Werk der letzten Tage mitzuarbeiten, sagte der Herr zu ihm, siehe, dies ist dein Werk, meine Gebote zu halten, ja, mit all deiner Macht, ganzem Sinn und aller Kraft. Das ist unser Ausgangspunkt. Der Rat, den Hiram vom Herrn bekam, ist der gleiche, den er den Heiligen in allen Zeitaltern gegeben hat. Die erste Präsidentschaft hat zu allen heutigen Lehrern gesagt, Der wichtigste Teil Ihres Dienstes ist Ihre eigene tägliche geistige Vorbereitung. Dazu gehört, dass Sie beten, die Heiligen Schriften studieren und die Gebote befolgen. Wir bitten Sie, sich erneut zu weihen und das Evangelium bewusster als je zuvor zu leben. Es ist bezeichnend, dass die erste Präsidentschaft nicht gesagt hat, der wichtigste Teil ihres Dienstes bestehe darin, die Lektion gut vorzubereiten oder ein Fachmann verschiedener Lehrmethoden zu werden. Selbstverständlich müssen Sie jeden Unterricht sorgfältig vorbereiten und herausfinden, wie Sie durch Ihren Unterricht Ihren Schülern helfen können, die Entscheidungsfreiheit zu gebrauchen und ihr Herz für das Evangelium zu öffnen. An oberster und wichtigster Stelle Ihres Dienstes steht jedoch Ihre eigene geistige Vorbereitung. Die erste Präsidentschaft hat denjenigen, die diesen Rat befolgen, verheißen: Der Heilige Geist wird Sie wissen lassen, was Sie tun sollen. Ihr eigenes Zeugnis wird wachsen. Ihre Bekehrung wird sich vertiefen und Sie werden die Kraft erhalten, den Herausforderungen des Lebens zu begegnen. Könnte sich ein Lehrer eine größere Segnung wünschen? Als nächstes hat der Herr geboten, dass wir sein Wort erlangen müssen, bevor wir es verkünden. Sie müssen Männer und Frauen mit gesundem Verständnis werden, indem sie eifrig die Schriften studieren und sie in ihrem Herzen wie einen Schatz anhäufen. Wenn sie den Herrn dann um Hilfe bitten, wird er sie mit seinem Geist und seinem Wort segnen. Sie werden die Macht Gottes haben, Menschen zu überzeugen. Paulus hat gesagt, das Evangelium müsse nicht nur mit Worten, sondern auch mit Macht verkündet werden. Das Wort des Evangeliums steht in den Schriften. Wir können es durch eifriges Suchen erlangen. Diejenigen, die so leben, dass sie den Heiligen Geist als Begleiter haben und auf dessen Eingebungen hören, haben die Macht des Evangeliums in ihrem Leben. Einige konzentrieren sich lediglich darauf, das Wort zu erlangen und hervorragend Fakten vermitteln zu können. Andere vernachlässigen die Vorbereitung und hoffen, dass der Herr in seiner Güte ihnen schon irgendwie durch die Lektion helfen wird. Sie können nicht erwarten, dass der Herr ihnen Schriftstellen und Grundsätze eingibt, mit denen sie sich nie befasst und über die sie nicht nachgedacht haben. Damit Sie ein guter Lehrer des Evangeliums sein können, müssen Sie sowohl das Wort als auch die Macht des Evangeliums in Ihrem Leben haben. Diese Grundsätze hatte Alma wohl verstanden, als er über die Söhne Mosias schrieb, wie sie mit der Macht und Vollmacht Gottes lehrten. Er hat gesagt, sie waren Männer mit gesundem Verständnis und sie hatten eifrig in den Schriften geforscht, um das Wort Gottes zu kennen. Aber das ist nicht alles. Sie hatten sich vielem Beten und Fasten hingegeben, darum hatten sie den Geist der Offenbarung. Als nächstes müssen sie lernen, zuzuhören. Elder Jeffrey R. Holland hat Missionaren diesen Grundsatz erklärt. Ich werde Elder Holland zitieren, bin aber so frei, die Worte Missionare und Freunde der Kirche durch die Worte Lehrer und Schüler auszutauschen. Beinahe genauso wichtig wie die Pflicht eines Lehrers, auf den Geist zu hören, ist seine Pflicht, auf den Schüler zu hören. Wenn wir mit geistigen Ohren zuhören, werden die Schüler uns mitteilen, welche Lektion sie gerade brauchen. Weiter sagte Elder Holland, Tatsache ist, dass viele Lehrer immer noch zu sehr darauf ausgerichtet sind, einen angenehmen und eintönigen Unterricht zu geben, anstatt sich auf den einzelnen Schüler zu konzentrieren. Wenn Sie sich selbst und Ihren Unterricht nach bestem Wissen und Gewissen vorbereitet haben, müssen Sie bereit sein, loszulassen. Wenn Sie dann die leisen Einflüsterungen des Heiligen Geistes vernehmen, müssen Sie sich trauen, Ihren Unterrichtsplan und Ihre Notizen beiseite zu legen und der Richtung zu folgen, die der Geist Ihnen vorgibt. Dann ist der Unterricht, den Sie durchführen, nämlich nicht mehr Ihr Unterricht, sondern der des Heilands. Wenn Sie sich verpflichten, das Evangelium noch besser zu leben als bislang, in den Schriften forschen und sie im Herzen wie einen Schatz anhäufen, wird derselbe Heilige Geist, der diese Worte den Aposteln und Propheten in alter Zeit offenbart hat, Ihnen bezeugen, dass sie wahr sind. Kurz gesagt, der Heilige Geist wird sie Ihnen von Neuem offenbaren. Wenn dies geschieht, sind die Worte, die sie lesen, nicht mehr die von Nephi oder Paulus oder Alma, sondern werden zu ihren Worten. Der Heilige Geist kann sie beim Unterricht dann alles lehren und sie an alles erinnern. Wahrhaftig wird ihnen zur selben Stunde, ja im selben Augenblick eingegeben, was sie sagen sollen. In einem solchen Augenblick werden sie feststellen, dass sie etwas sagen, was sie gar nicht vorgehabt hatten. Wenn sie dann darauf achten, was sie sagen, werden sie etwas aus ihren eigenen Worten lernen. Präsident Marion G. Romney hat gesagt: Ich weiß immer genau, wann ich unter dem Einfluss des Heiligen Geistes spreche, denn dann lerne ich auch selbst etwas aus dem, was ich sage. Letzten Endes müssen Sie ein eigenständiger Zeuge dessen sein, was Sie lehren, und nicht nur ein Echo dessen, was in einem Handbuch steht oder ein anderer gesagt hat. Wenn Sie sich an den Worten Christi weiden und bestrebt sind, noch mehr nach dem Evangelium zu leben als je zuvor, wird der Heilige Geist Ihnen kundtun, dass das, was Sie lehren, wahr ist. Dies ist der Geist der Offenbarung. Und eben dieser Geist wird Ihre Botschaft ins Herz derer tragen, die den Wunsch haben und bereit sind, sie zu empfangen. Kehren wir am Ende dahin zurück, wo wir angefangen haben, zum Heiligen Hain. Aufgrund dessen, was sich dort vor gar nicht allzu langer Zeit an einem herrlichen Frühlingsmorgen zugetragen hat, sind Sie befugt, mit der Macht und Vollmacht Gottes zu unterrichten. Davon gebe ich feierlich und eigenständig Zeugnis. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Der Chor und die Anwesenden stehen nun bitte auf und singen gemeinsam das Lied »Auserwählt zu dienen«. Nach dem Lied hören wir von Elder Kevin S. Hamilton, Elder Adrian Ochoa und Elder Terence M. Vincent von den 70ern. Ihnen folgt Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der 12 Apostel.
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Mein Vater konnte sich noch an den Tag und sogar genau an die Stunde erinnern, in der seine Familie, Vater, Mutter und 4 Kinder, die Kirche verließ. Viele von ihnen kehrten in diesem Leben nicht mehr zurück. Er war 13 und Diakon. Damals besuchte man vormittags die Sonntagsschule und nachmittags die Abendmahlsversammlung. Eines schönen Frühlingstages hatte die Familie am Sonntagmorgen die Versammlung besucht und gemeinsam zu Mittag gegessen. Da fragte seine Mutter seinen Vater einfach: Schatz, meinst du, wir sollen heute Nachmittag zur Abendmahlsversammlung gehen oder wollen wir lieber mit den Kindern eine Spazierfahrt ins Blaue machen? Der Gedanke, es könne eine Alternative zur Abendmahlsversammlung geben, war meinem Vater nie gekommen. Doch er und seine 3 Geschwister im Teenageralter richteten sich auf und hörten gespannt zu. Diese Landpartie am Sonntagnachmittag war bestimmt ein schöner Familienausflug. Doch mit dieser kleinen Entscheidung wurde eine neue Richtung eingeschlagen, wodurch die Familie schließlich von der Kirche, der damit verbundenen Sicherheit, dem Schutz und den Segnungen weg auf einen anderen Weg geführt wurde. Als Lehre für diejenigen unserer Zeit, die versucht sein mögen, sich für einen anderen Weg zu entscheiden, hat der Prophet Lehi im Buch Mormon seiner Familie von einer Vision erzählt, in der er zahllose Scharen von Menschen sah. Viele von ihnen strebten vorwärts, um auf den Pfad zu gelangen, der zu dem Baum führte, bei dem er stand. Und sie kamen herzu und betraten den Pfad, der zu dem Baum führte. Und es stieg ein Nebel der Finsternis auf, sodass diejenigen, die den Pfad betreten hatten, ihren Weg verloren, sodass sie abirrten und verloren gingen. Lehi sah dann eine zweite Gruppe vorwärts streben. Und sie kamen herzu und ergriffen das Ende der eisernen Stange. Und sie strebten durch den Nebel der Finsternis vorwärts und hielten sich an der eisernen Stange fest, ja, bis sie herzukamen und von der Frucht des Baumes aßen. Nachdem sie von der Frucht des Baumes gegessen hatten, ließen sie leider ihre Augen umherschweifen, als schämten sie sich wegen derjenigen in einem großen, geräumigen Gebäude, die in der Haltung des Spottens dastanden und mit den Fingern auf diejenigen zeigten, die herzugekommen waren und eben von der Frucht aßen. Diese Menschen fielen dann ab auf verbotene Pfade und gingen verloren. Sie konnten oder wollten vielleicht auch nicht bis zum Ende ausharren. Es gab jedoch noch eine dritte Gruppe, die nicht nur glücklich den Baum des Lebens erreichte, sondern anschließend auch nicht abfiel. Über sie wird in den Schriften berichtet, sie strebten auf ihrem Weg vorwärts und hielten sich dabei beständig an der eisernen Stange fest, bis sie herzukamen und niederfielen und von der Frucht des Baumes aßen. Die eiserne Stange stellte für diese Menschen die einzige Sicherheit und den einzigen Schutz dar, den sie finden konnten, und sie hielten beständig daran fest. Sie weigerten sich loszulassen, auch wenn es nur um so etwas Einfaches wie einen kleinen Ausflug am Sonntagnachmittag ging. Über diese Gruppe hat Elder David A. Bednar gesagt, die Kernaussage in diesem Vers lautet, sich beständig an der eisernen Stange festhalten. Vielleicht haben die Menschen dieser dritten Gruppe beständig die Worte von Christus gelesen und studiert und darin geforscht. Wir sollten alle darauf aus sein, uns dieser Gruppe anzuschließen. Ende des Zitats. Diejenigen unter uns, die der heutigen Kirche Gottes angehören, sind Bündnisse eingegangen, Jesus Christus zu folgen und die Gebote Gottes zu halten. Bei unserer Taufe haben wir uns verpflichtet, als Zeugen des Erlösers aufzutreten, den Schwachen und Bedürftigen beizustehen, die Gebote Gottes zu halten und umzukehren, wenn es nötig ist. Denn, so der Apostel Paulus, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Jede Woche haben wir die Gelegenheit, an einer Abendmahlsversammlung teilzunehmen, wo wir diese Bündnisse erneuern können, indem wir beim Abendmahl eine heilige Handlung von Brot und Wasser nehmen. Durch diese einfache Handlung können wir geloben, Jesus Christus zu folgen und umkehren, wenn wir den Erwartungen nicht gerecht werden. Im Gegenzug verheißt uns Gott, dass sein Geist uns führen und beschützen wird. Anhand der Anleitung verkündet mein Evangelium, lehren unsere Missionare, dass man Offenbarungen und ein Zeugnis empfängt, wenn man die Versammlung der Kirche am Sonntag besucht. Dort heißt es, wir besuchen die Versammlung der Kirche und verehren dort gemeinsam Gott. Dadurch stärken wir einander. Wir kommen mit Freunden und Angehörigen zusammen. Das gibt uns neue Kraft. Wir lesen in Heiligen Schriften und erfahren mehr über das wiedergestellte Evangelium. So wird unser Glaube gestärkt. Zitat Ende. Man könnte sich fragen, warum es 3 verschiedene Versammlungen am Sonntag gibt und warum wir jede einzelne brauchen.
Betrachten wir kurz eine jeder dieser drei Versammlungen. In der Abendmahlsversammlung bietet sich uns die Gelegenheit, am Abendmahl teilzunehmen. Wir erneuern unsere Bündnisse, empfangen ein höheres Maß des Geistes und werden außerdem dadurch gesegnet, dass wir durch den Heiligen Geist belehrt und erbaut werden. In der Sonntagsschule können wir einander die Lehre des Reiches lehren, auf das alle erbaut werden und sich miteinander freuen. Große Macht und persönlicher Friede werden uns zuteil, wenn wir die Lehren des wiederhergestellten Evangeliums verstehen. In den Priestertumsversammlungen können Männer und junge Männer ihre Pflicht lernen und noch vollkommener unterwiesen werden. Und in der FAV wird den Frauen der Kirche die Gelegenheit geboten, an Glauben zuzunehmen, ihre Familie und das Zuhause zu stärken und den Bedürftigen zu helfen. Ebenso haben unsere jungen Damen und die Kinder ihre Versammlungen und Klassen, in denen sie über das Evangelium belehrt und auf wichtige Aufgaben vorbereitet werden, die in Zukunft auf sie zukommen. In jeder dieser für sich einzigartigen und doch zusammenhängenden Versammlungen lernen wir die Lehre, spüren wir den Geist und dienen wir einander. Zwar gibt es bedingt durch Entfernung, Fahrtkosten oder aus gesundheitlichen Gründen auch Ausnahmen, doch sollten wir uns bemühen, all unsere Versammlungen am Sonntag zu besuchen. Ich verheiße Ihnen, dass wir mit großer Freude und großem Frieden gesegnet werden, wenn wir jeden Sonntag in unserem dreistündigen Versammlungsblock Gott verehren. Unsere Familie hat sich verpflichtet, immer an allen Sonntagsversammlungen teilzunehmen. Wir haben festgestellt, dass dadurch unser Glaube gestärkt wird und dass wir ein tieferes Verständnis vom Evangelium erlangen. Außerdem, dass wir in unserer Entscheidung zufrieden sind, die Versammlung der Kirche zu besuchen, und zwar vor allem, wenn wir dann nach Hause kommen und den Sonntag weiter heilig halten. Wir nehmen sogar an allen Sonntagsversammlungen teil, wenn wir im Urlaub oder auf Reisen sind. Eine unserer Töchter schrieb uns neulich eine Mitteilung, dass sie in einem Ort, wo sie auf Reisen war, die Kirche besucht hatte. Ja, Papa, ich habe an allen drei Sonntagsversammlungen teilgenommen, setzte sie hinzu. Wir wissen, dass sie für diese rechte Entscheidung gesegnet worden ist. Ein jeder von uns muss viele Entscheidungen dazu treffen, wie er den Sonntag heilig halten will. Es wird immer eine gute Aktivität geben, die für die bessere Wahl, nämlich den Besuch der Versammlung der Kirche, geopfert werden muss. In der Tat ist dies einer der Wege des Widersachers, um unsere Seele zu betrügen und sie mit Bedacht hinwegzuführen. Er bietet uns gute Aktivitäten als Ersatz für bessere oder sogar die besten Aktivitäten an. Beständig an der Stange festzuhalten bedeutet, dass wir all unsere Versammlungen am Sonntag besuchen, die Abendmahlsversammlung, die Sonntagsschule und die Priestertums- oder FAV-Versammlung. Unsere Kinder und Jugendlichen nehmen an den jeweiligen Versammlungen der PV, der jungen Männer und der jungen Damen teil. Wir sollten nie eine Versammlung herauspicken oder entscheiden, welche Versammlung wir besuchen. Wir halten ganz einfach am Wort Gottes fest, indem wir am Sonntag alle Versammlungen besuchen, die uns angeboten werden. Beständig an der Stange festzuhalten bedeutet, dass wir uns bemühen, alle Gebote Gottes zu halten, täglich allein und als Familie zu beten und jeden Tag in den Schriften zu studieren. Beständig an der Stange festzuhalten ist ein Teil der Lehre Christi, wie sie im Buch Mormon dargelegt ist. Wir üben Glauben an Jesus Christus aus, kehren von unseren Sünden um und vollziehen eine Herzenswandlung. Dann folgen wir ihm ins Wasser der Taufe und empfangen die bestätigende Gabe des Heiligen Geistes, der uns führt und tröstet. Wie Nephi sagte, streben wir dann mit Beständigkeit in Christus vorwärts und weiden uns am Wort von Christus bis ans Ende unseres Lebens. Brüder und Schwestern, wir sind ein Bundesvolk. Bereitwillig schließen und halten wir Bündnisse. Und die Verheißung dafür ist, dass uns alles gegeben wird, was der Vater hat. Wenn wir beständig an der Stange festhalten, indem wir unsere Bündnisse halten, werden wir Kraft empfangen, um den Versuchungen und Tücken der Welt zu widerstehen. Wir können dieses Leben mit all seinen Herausforderungen meistern, bis wir tatsächlich zu dem Baum mit der Frucht gelangen, die überaus kostbar und vor allen anderen Früchten überaus begehrenswert ist. Mein Vater hatte das Glück, eine gute Frau zu heiraten, die ihn darin bestärkte, in die Kirche aus seiner Jugendzeit zurückzukehren und wieder anzufangen, auf dem Pfad voranzugehen. Ihre beider Treue hat sich für all ihre Kinder, die nächste Generation der Enkelkinder und nun die Urenkel segensreich ausgewirkt. Genau wie die einfache Entscheidung, ob man am Sonntag eine Versammlung besucht oder nicht, das Leben der Familie meiner Großen in ganz andere Bahnen lenkte, werden auch die Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, unser Leben einschneidend beeinflussen. Eine scheinbar unbedeutende Entscheidung wie diejenige, ob man an der Abendmahlsversammlung teilnimmt, kann weitreichende
und sogar ewige Folgen haben. Mögen wir uns entscheiden, eifrig zu sein und die großartigen Segnungen und den Schutz zu erhalten, die darauf folgen, dass man zusammenkommt und Bündnisse hält. Mögen wir beständig an der eisernen Stange festhalten, die in die Gegenwart unseres himmlischen Vaters zurückführt. Darum bete ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
When I was eight,
als ich 8 Jahre alt war, sollten 2 meiner Cousins und ich im Nachbardorf für unseren 10-Mann-Haushalt Lebensmittel für die nächsten 15 Tage einkaufen. Wenn ich daran zurückdenke, bin ich erstaunt, wie sehr meine Großmutter, meine Tante und mein Onkel uns vertrauten. Der Himmel an diesem Morgen war hell und es war sonnig, als wir 3 auf die Pferde stiegen und uns auf den etwa 16 Kilometer langen Ritt begaben. Mitten in der Prärie hatten wir den genialen Einfall, abzusteigen und Murmeln zu spielen. Wir waren so in unser Spiel vertieft, dass wir die Zeichen der Zeit über uns gar nicht mitbekamen. Es zogen nämlich dunkle Wolken auf. Als wir begriffen, was auf uns zukam, blieb uns nicht einmal mehr die Zeit, auf die Pferde zu steigen. Es gingen ein so schwerer Regenguss und ein solcher Hagel nieder, dass uns nichts anderes einfiel, als die Pferde abzusatteln und unter den knappen Satteldecken Schutz zu suchen. Ohne unsere Pferde, durchnässt und unterkühlt, setzten wir unseren Weg fort und versuchten, so schnell wie möglich voranzukommen. Als wir uns dem Ziel näherten, sahen wir, dass die breite Straße, die in den Ort führte, unter Wasser stand und wie ein Fluss auf uns zukam. Uns blieb nichts anderes übrig, als die Decken fallen zu lassen und über den Stacheldrahtzaun zu klettern, der den Ort umgab. Es war spät am Abend, als wir müde, mit schmerzenden Gliedern und durchnässt im ersten Haus des Ortes, das wir sahen, Schutz suchten. Die nette junge Familie, die dort wohnte, gab uns trockene Kleidung, köstliche Bohnenburritos und sogar ein eigenes Zimmer zum Schlafen. Wir stellten bald fest, dass der Raum einen ebenen Lehmboden hatte und hatten einen weiteren großartigen Einfall. Wir malten einen Kreis auf den Boden und setzten unser Murmelspiel fort, bis wir vor Erschöpfung auf dem Boden einschliefen. Als Kinder dachten wir nur an uns selbst. Nicht einen Augenblick dachten wir an unsere Lieben, die daheim verzweifelt nach uns suchten. Wäre es anders gewesen, hätten wir unsere Reise wegen eines so nutzlosen Spiels niemals hinausgezögert. Und wenn wir klüger gewesen wären, hätten wir zum Himmel geschaut und bemerkt, wie die Wolken aufzogen und wären schneller geritten, um nicht in den Sturm zu geraten. Heute, da ich etwas mehr Erfahrung habe, ermahne ich mich immer, vergiss nicht, nach oben zu schauen. Das Erlebnis mit meinen Cousins hat mich gelehrt, auf die Zeichen der Zeit zu achten. Wir leben in den stürmischen und gefährlichen Tagen, die Paulus beschrieben hat. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, ungehorsam gegen die Eltern, undankbar, ohne Ehrfurcht, verleumderisch, unbeherrscht, mehr dem Vergnügen als Gott zugewandt. Elder Dallin H. Oaks hat über diese Zeit gesagt: Wir müssen uns sowohl zeitlich als auch geistig vorbereiten. Und die Vorbereitung, die am ehesten vernachlässigt wird, ist die, die nicht so sichtbar, dafür aber schwieriger ist, die geistige Vorbereitung. Anders ausgedrückt, versäumen Sie es nicht, nach oben zu schauen. Angesichts der Dringlichkeit, sich in solch gefährlichen Zeiten geistig vorzubereiten, möchte ich eine Warnung vor einem besonders deutlichen Zeichen der Zeit aussprechen. In meinem Beruf habe ich mit sehr fortschrittlicher Technik zu tun. Ich weiß also, wie wichtig diese vor allem im Bereich der Kommunikation ist. Eine Unmenge menschlichen Wissens steht heute auf Knopfdruck bereit. Doch das Internet ist auch voller Dreck und irreführender Informationen. Die freie Meinungsäußerung wurde mit technischen Mitteln erweitert, doch auch der unqualifizierte Blogger wirkt glaubhaft, wenn seine Website viele Besucher hat. Deshalb müssen wir heute mehr denn je an diesen ewigen Grundsatz denken. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ich warne sie insbesondere davor, sich schmutzige Bilder anzusehen oder den Verleumdungen über Christus und den Propheten Joseph Smith Beachtung zu schenken. Die Auswirkungen sind in beiden Fällen gleich. Wir verlieren den Heiligen Geist und seine Macht, die uns behütet und trägt. Sünde und Unglück sind die Folge. Meine lieben Brüder und Schwestern, sollten Sie jemals auf etwas stoßen, was Sie an Ihrem Zeugnis vom Evangelium zweifeln lässt, bitte ich Sie, schauen Sie nach oben. Schauen Sie empor zur Quelle aller Weisheit und Wahrheit. Stärken Sie Ihren Glauben und Ihr Zeugnis durch das Wort Gottes. In der Welt gibt es einige, die ihren Glauben dadurch schwächen wollen, dass sie Lügen mit Halbwahrheiten vermischen. Deshalb kommt es ganz entscheidend darauf an, dass sie des Geistes jederzeit würdig bleiben. Der Beistand des Heiligen Geistes ist nicht nur eine nette Annehmlichkeit, er ist für unser geistiges Überleben unverzichtbar. Wenn Sie die Worte Christi anhäufen und die Eingebungen des Geistes genau befolgen, werden Sie sich nicht täuschen lassen. Sowohl Jesus Christus, der vollkommen war, als auch Joseph Smith, der zugab, dass er es nicht war, wurden von verleumderischen Menschen umgebracht, die das Zeugnis der beiden nicht annehmen wollten. Wie können wir erkennen, dass ihr Zeugnis wahr ist, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, und Joseph Smith wahrhaft ein Prophet ist? An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Kann gute Frucht von einem schlechten Baum kommen? Ich habe erkannt, dass mein Erlöser mir meine Sünden vergeben und mich von meinem persönlichen Joch befreit hat. Er hat mich in einen Glückszustand befördert, von dem ich nicht wusste, dass es ihn überhaupt gibt. Und ich habe selbst erfahren, dass Joseph Smith ein Prophet war, weil ich der einfachen Verheißung im Buch Mormon nachgekommen bin. Fragt Gott, den ewigen Vater, im Namen Christi, und wenn ihr mit aufrichtigem Herzen, mit wirklichem Vorsatz, fragt und Glauben an Christus habt, wird er euch durch die Macht des Heiligen Geistes kundtun, dass es wahr ist. Einfach ausgedrückt, schauen Sie nach oben. Manche sagen Ihnen womöglich, dass man handfeste Beweise braucht, um an die Auferstehung Christi und an die Wahrheit des wiederhergestellten Evangeliums glauben zu können. Ihnen möchte ich die Worte Almas an Korihor vorlesen, der anderen dazu anhielt, nicht zu glauben. Du hast Zeichen genug erhalten. Willst du deinen Gott versuchen? Willst du sagen, zeige mir ein Zeichen, wo du doch das Zeugnis all dieser deiner Brüder und auch aller heiligen Propheten hast? Die Schriften liegen vor dir. Sie und ich sind der lebende Beweis für die Erlösung durch den Herrn. Wir sind der lebende Beweis für das geistige Wirken des Propheten Joseph Smith und die Treue der ersten Mitglieder, die fest in ihrem Zeugnis verharrten. Die Kirche Jesu Christi ist nun in aller Welt verbreitet und wächst wie nie zuvor. Und wie zu Christi-Zeiten glauben demütige Menschen daran, ohne dass sie etwas sehen oder anfassen müssen. Niemand weiß genau, wann der Herr wiederkommt. Doch wir leben in gefährlichen Zeiten. Jetzt ist die Zeit, nach oben auf die Quelle der Wahrheit zu schauen und dafür zu sorgen, dass unser Zeugnis stark und auf die Versuchungen vorbereitet ist, die uns gewiss ereilen werden. Zurück zu meiner Geschichte. Als meine Cousins und ich am nächsten Morgen aufwachten, lachte die Sonne wieder am Himmel. Ein Mann klopfte an die Tür. Er war auf der Suche nach drei vermissten Jungen. Er setzte uns aufs Pferd und wir machten uns auf den Rückweg. Wir kamen wieder durch dasselbe Grasland. Nie werde ich den Anblick vergessen, der sich uns auf dem Rückweg bot. Eine Unmenge Menschen hatten uns die ganze Nacht lang gesucht. Ihre Traktoren und Laster steckten im Schlamm fest. Sie hatten hier und dort einen Sattel und ein Pferd gefunden. Und als sie uns zurückkommen sahen, konnte ich spüren, wie sehr sie uns mochten und wie erleichtert sie nun waren. Als wir ins Dorf kamen, rannten unsere Cousins uns entgegen und begrüßten uns, allen voran meine liebe Großmutter, mein Onkel und meine Tante. Sie umarmten uns und weinten, überglücklich, dass sie ihre verloren geglaubten Kinder wiedergefunden hatten. Für mich ist das eine großartige Erinnerung daran, dass ein liebevoller Vater im Himmel an uns denkt. Er wartet sehnsüchtig darauf, dass wir nach Hause zurückkehren. Allenthalben regen sich um uns Anzeichen eines Sturms. Schauen wir doch nach oben und machen wir uns bereit. Ein starkes Zeugnis birgt Sicherheit. Nähren und stärken wir doch täglich unser Zeugnis. Ich weiß, dass wir gemeinsam als Familie für die Ewigkeit leben können und dass ein liebevoller Vater im Himmel mit ausgestreckten Armen auf uns, seine Kinder, wartet. Ich weiß, dass Jesus Christus, unser Retter, lebt. Wie bei Petrus haben mir dies nicht Fleisch und Blut kundgetan, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Unser sechsjähriger Enkel Olli, der mich liebevoll Poppy nennt, sollte etwas aus dem Auto holen. Sein Vater blieb im Haus. Er schloss das Auto mit der Fernbedienung auf, als Olli hinging, und sperrte es danach wieder zu, ohne dass Olli es bemerkte. Olli rannte daraufhin mit einem breiten Grinsen ins Haus zurück. Alle fragten ihn: Wie hast du es geschafft, dass sich die Autotür für dich auf- und wieder zuschließt? Er lächelte nur. Unsere Tochter, seine Mutter, sagte: Vielleicht ist es bei dir so wie bei Poppy und du hast Zauberkräfte, so wie er. Als einige Minuten später noch einmal das Gleiche geschah, antwortete er auf Fragen nach seinen neu entdeckten Fähigkeiten nur: Ich fasse es nicht. Ich glaube, Poppy hat mich einfach lieb und ist einer meiner besten Freunde und passt auf mich auf. Ich empfinde es als Segen, dass ich viele wirklich erstaunliche Ereignisse im Leben der treuen Mitglieder in Afrika, Papua-Neuguinea, Australien, Neuseeland und auf den Inseln des Pazifiks mitbekomme. Es ist schon so, wie Olli sagt. Ich glaube, diese Gläubigen empfinden für den Vater im Himmel und den Erlöser dasselbe, was Olli für mich empfindet. Sie fühlen sich Gott verbunden wie einem guten Freund, und er passt auf sie auf. Die Mitglieder der Kirche haben ein Anrecht auf ein Zeugnis durch den Geist. Und viele erlangen eines, schließen heilige Bündnisse und folgen dem Herrn nach. Trotzdem kommen ihm einige immer näher, andere hingegen nicht. Zu welcher Sorte gehören Sie? Gott sollte im Mittelpunkt unseres Weltbilds stehen. Er sollte unser Dreh- und Angelpunkt sein. Ist er es? Oder steht er manchmal den Gedanken und Absichten unseres Herzens fern? Beachten Sie, dass es nicht nur auf die Gedanken unseres Herzens, sondern auch auf unsere Absichten ankommt. Inwiefern spiegeln unser Verhalten und unser Tun die Lauterkeit unserer Absichten wider? Als unser Sohn Ben 16 war und bei einer Pfarrkonferenz eine Ansprache hielt, stellte er die Frage: Wie würden Sie sich fühlen, wenn Ihnen jemand jede Woche etwas verspräche und das Versprechen nie hielte? Er fuhr fort: Nehmen wir das Versprechen ernst, das wir beim Abendmahl geben und womit wir uns verpflichten, seine Gebote zu halten und immer an ihn zu denken? Der Herr eröffnet uns Möglichkeiten, wie wir leichter an ihn und seine stützende Macht denken können. Eine davon besteht in dem gemeinsamen Los, das uns allen beschieden ist: Bedrängnisse. Wenn ich auf die Prüfungen in meinem Leben zurückblicke, wird ganz deutlich, dass sie zu meiner Entwicklung, zu mehr Verständnis und Mitgefühl geführt haben. Sie haben mich dem Vater im Himmel und seinem Sohn näher gebracht. Und diese Erfahrung und diese Läuterung haben sich mir unauslöschlich eingeprägt. Von ihm geführt und angeleitet zu werden, ist lebenswichtig. Er half dem treuen Bruder Jaretz, eines seiner beiden Probleme zu lösen, indem er ihm erklärte, wie frische Luft in die Schiffe gelangen konnte, die man voller Glauben gebaut hatte. Doch der Herr ließ zunächst nicht nur wohlweislich das Problem mit der Beleuchtung ungelöst, sondern er ließ auch erkennen, dass er die Schwierigkeiten und Prüfungen zulassen werde, um deren Willen die Lösung überhaupt erst notwendig war. Denn er war es ja, der die Winde, die Regenfälle und die Fluten erst aussandte. Warum hat er das gemacht? Und warum warnt er uns vor drohenden Gefahrenquellen, wo er doch die Gefahr selbst einfach abwenden könnte? Präsident Wilford Woodruff erzählte einmal, wie er vom Geist warnend darauf hingewiesen wurde, den Wagen wegzustellen, in dem er, seine Frau und sein Kind übernachteten, und wie kurz darauf ein Wirbelsturm einen großen Baum entwurzelte, der dann genau auf die Stelle fiel, wo gerade noch der Wagen gestanden hatte. In beiden Fällen hätte das Wetter so bestellt werden können, dass die Gefahr gar nicht erst aufgekommen wäre. Aber, und das ist das Entscheidende, statt dass der Herr die Probleme selber löst, will er, dass wir den Glauben entwickeln, der uns hilft, uns bei der Lösung unserer Probleme auf ihn zu verlassen und ihm zu vertrauen. Dann können wir seine Liebe nämlich beständiger, machtvoller, deutlicher und viel stärker persönlich spüren. Wir werden eins mit ihm und können so werden wie er. Dass wir so werden wie er, ist sein Ziel. Dies ist nämlich sein Werk und ebenso auch seine Herrlichkeit. Ein kleiner Junge versuchte einmal, den blanken Erdboden hinter seinem Elternhaus zu ebnen, damit er dort mit seinen Autos spielen konnte. Aber es lag ein großer Stein im Weg. Der Junge schob und zerrte mit aller Kraft, doch wie sehr er sich auch anstrengte, der Stein rückte nicht vom Fleck. Sein Vater sah ihm eine Weile zu, ging dann zu ihm hin und sagte, »Du musst schon mit aller Kraft zupacken, um so einen großen Stein wegzuschaffen.« Der Junge entgegnete, »Ich habe es doch mit aller Kraft probiert.« Da berichtigte ihn sein Vater, »Nein, denn du hast meine Hilfe noch nicht in Anspruch genommen.« Gemeinsam bückten sie sich und schafften den Stein mit Leichtigkeit aus dem Weg. Der Vater meines Freundes Vaibarome, des ersten Pfahlpräsidenten von Papua-Neuguinea, hat ebenfalls erlebt, dass man sich in Zeiten der Not an den Vater im Himmel wenden kann. Er und die anderen Dorfbewohner lebten vom Ackerbau. Eines Tages wollte er vor der Aussaat das Unkraut auf seinem Teil des Dorfackers niederbrennen. Wegen der zuvorgehenden langen Hitzeperiode war alles schon sehr ausgedörrt. Das Feuer griff rasch um sich, so wie damals bei Präsident Monson, wovon uns unser Prophet ja bei der letzten Generalkonferenz erzählt hat. Die Flammen erfassten das Grasland und die Büsche und wurden, in den Worten seines Sohnes, zu einem Monsterfeuer. Er hatte Sorge um die anderen Dorfbewohner und fürchtete, alles, was sie angebaut hatten, könnte verloren gehen. Das Dorf würde ihn für diesen Verlust zur Rechenschaft ziehen. Da er das Feuer nicht löschen konnte, wandte er sich an den Herrn. Ich zitiere nun seinen Sohn, meinen Freund. Er kniete mitten im Gebüsch auf dem Hügel nieder und flehte zum Vater im Himmel, er möge dem Feuer Einhalt gebieten. Plötzlich erschien direkt über der Stelle, wo er betete, eine große schwarze Wolke und es regnete in Strömen, aber nur dort, wo das Feuer brannte. Als er sich umblickte, war der Himmel überall sonst wolkenlos, außer dort, wo die Flammen loderten. Er konnte es gar nicht fassen, dass der Herr einen so einfachen Mann wie ihn erhörte. Er kniete erneut nieder und weinte wie ein Kind. Er meinte, er sei zutiefst berührt gewesen. Unser Erlöser wünscht sich, dass wir ihn wahrhaft so sehr lieben, dass wir unseren Willen mit seinem in Übereinstimmung bringen möchten. Dann können wir seine Liebe spüren und seine Herrlichkeit erfahren. Dann kann er uns so segnen, wie er das möchte. Dies war auch bei Nephi, dem Sohn Helamans, der Fall. Er hatte eine Stufe in seiner Entwicklung erreicht, wo ihm der Herr vorbehaltlos vertraute. Deshalb konnte er ihn mit allem segnen, was er erbat. In Schiffbruch mit Tiger, dem Roman von Jan Martel, äußert die Hauptfigur ihre Gefühle für Christus. Er beschäftigte mich, tut es bis heute. 3 Tage lang habe ich nur an ihn gedacht. Und je mehr ich über ihn erfuhr, desto sicherer war ich, dass ich bei ihm bleiben wollte. Genau das empfinde auch ich für den Erlöser. Er ist mir immer nahe, besonders an heiligen Stätten und in schweren Zeiten. Und manchmal, wenn ich es am wenigsten erwarte, habe ich fast das Gefühl, als tippe er mir auf die Schulter, um mir zu verstehen zu geben, dass er mich liebt. Ich kann diese Liebe auf meine unvollkommene Art erwidern, indem ich ihm mein Herz gebe. Erst vor wenigen Monaten war ich mit Elder Jeffrey R. Holland zusammen, als er die neuen Missionare ihrer Mission zuteilte. Als wir beide den Raum verließen, wartete er auf mich, und als wir nebeneinander hergingen, legte er mir den Arm um die Schulter. Ich sagte zu ihm, er habe das schon in Australien so gemacht. Er sagte, ja, weil ich sie lieb habe. Und ich wusste, das stimmt. Ich kann mir vorstellen, wenn wir wirklich neben dem Heiland einhergehen dürften, würden auch wir spüren, wie er uns den Arm um die Schulter legt. Wie bei den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus würde uns dann das Herz in der Brust brennen. Dies ist seine Botschaft, kommt und seht. Es ist eine ganz persönliche Einladung, mit ihm zu gehen, wobei er uns den Arm um die Schulter legt. Mögen wir alle so zuversichtlich sein wie Enos, der im letzten Vers seines kurzen, aber tiefschürfenden Buches schreibt: Und ich freue mich auf den Tag, da mein sterbliches Unsterblichkeit anziehen und vor ihm stehen wird. Dann werde ich sein Antlitz mit Wohlgefallen sehen und er wird zu mir sprechen: Komm zu mir, du Gesegneter. Für dich ist ein Platz bereitet in den Wohnungen meines Vaters. Wegen der vielfältigen Erfahrungen, die ich bereits gemacht habe und der Macht, mit der der Geist mir Zeugnis gegeben hat, bezeuge ich mit absoluter Gewissheit: Gott lebt. Ich spüre seine Liebe. Es ist das schönste Gefühl, das man haben kann. Mögen wir nichts unversucht lassen, um unseren Willen mit seinem in Übereinstimmung zu bringen. Im Namen Jesu Christi, Amen.
My dear brothers and sisters.
Meine lieben Brüder und Schwestern, jeder Tag steckt voller Entscheidungen. Präsident Thomas S. Monson sagte einmal, dass Entscheidungen unser Schicksal bestimmen. Der kluge Gebrauch der Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen, ist für ihr geistiges Wachstum ausschlaggebend, und zwar jetzt und für die Ewigkeit. Man ist nie zu jung, um dazu zu lernen, und niemals zu alt, sich zu ändern. Das Verlangen, dazuzulernen und sich zu ändern, liegt dem gottgegebenen Streben zugrunde, ewigen Fortschritt zu machen. Jeden Tag haben wir Gelegenheit, Entscheidungen für die Ewigkeit zu treffen. Wir sind ewige Wesen, Geistkinder himmlischer Eltern. In der Bibel steht: Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Mann und Frau schuf er sie. Vor kurzem sang ein Kinderchor das schöne Lied: Ich bin ein Kind von Gott. Ich fragte mich, warum eigentlich singen nicht gläubige Mütter und Väter dieses Lied öfter? Sind wir nicht alle Kinder Gottes? Tatsächlich kann keiner von uns jemals aufhören, ein Kind Gottes zu sein. Als Kinder Gottes müssen wir ihn von ganzem Herzen und ganzer Seele lieben, sogar mehr noch als unsere irdischen Eltern. Wir müssen unseren Nächsten wie einen Bruder oder eine Schwester lieben. Keine anderen Gebote sind größer als diese. Außerdem müssen wir den Wert des menschlichen Lebens in jeder der vielen Lebensphasen stets respektieren. In der Schrift steht: Der Geist und der Körper seien die Seele des Menschen. Jeder Mensch hat also eine duale Natur und kann Gott für die unschätzbaren Gaben des Körpers und des Geistes danken. Meine berufliche Laufbahn als Arzt hat in mir einen tiefen Respekt vor dem menschlichen Körper hervorgerufen. Dieses Geschenk, das Gott für uns erschaffen hat, ist einfach erstaunlich. Denken Sie nur an Ihre Augen, die sehen können, Ohren, die hören können und Finger, die all das Wunderbare um Sie herum fühlen können. Mit Ihrem Gehirn können Sie lernen und logisch denken. Ihr Herz pumpt Tag und Nacht unermüdlich, ohne dass Sie etwas davon mitbekommen. Ihr Körper schützt sich selbst. Schmerzen sind eine Warnung, dass etwas in Ordnung gebracht werden muss. Ab und zu erkranken wir an einem Infekt und bilden Antikörper, die die Widerstandskraft gegen eine Folgeinfektion erhöhen. Ihr Körper repariert sich selbst. Schnittwunden und Schrammen heilen. Gebrochene Knochen können wieder stark werden. Ich habe nur einen winzigen Einblick in die vielen großartigen Eigenschaften gegeben, die Gott dem Körper gegeben hat. Jedoch scheint es so, dass in jeder Familie, vielleicht sogar in jedem einzelnen Menschen, körperliche Umstände vorkommen, die besonderer Fürsorge bedürfen. Der Herr hat ein Muster vorgegeben, wie man mit einer solchen Herausforderung umgehen kann. Er hat gesagt, ich gebe den Menschen Schwäche, damit sie demütig seien. Wenn sie sich vor mir demütigen und Glauben an mich haben, dann werde ich Schwaches für sie stark werden lassen. Ein herausragender Geist wohnt oft in einem unvollkommenen Körper. Das Geschenk eines solchen Körpers kann eine Familie sogar stärken, wenn Eltern und Geschwister bereitwillig ihr Leben den Umständen des Kindes, das eine Behinderung hat, anpassen. Auch, dass man altert, ist ein Geschenk Gottes, ebenso der Tod. Dass der irdische Körper letzten Endes stirbt, ist sogar ein wesentlicher Bestandteil von Gottes Plan des Glücklichseins. Weshalb? Weil der Tod es dem Geist ermöglicht, zu Gott zurückzukehren. Von einem ewigen Standpunkt aus kommt der Tod nur für denjenigen zu früh, der nicht bereit ist, Gott zu begegnen. Da der Körper also so wichtig für Gottes ewigen Plan ist, verwundert es nicht, dass der Apostel Paulus ihn als Gottes Tempel beschrieben hat. Wann immer Sie in den Spiegel schauen, sollten Sie Ihren Körper als Tempel betrachten. Wenn Sie sich diesen wahren Grundsatz jeden Tag dankbar erneut in Erinnerung rufen, kann er Ihre Entscheidungen, wie Sie für den Körper sorgen und ihn behandeln wollen, positiv beeinflussen. Diese Entscheidungen bestimmen schließlich Ihr Schicksal. Wie kann das sein? Weil Ihr Körper der Tempel Ihres Geistes ist. Ihr Geist wird davon beeinflusst, wie Sie mit Ihrem Körper umgehen. Zu den Entscheidungen, die Ihr ewiges Schicksal bestimmen, gehören diese. Wie werden Sie für Ihren Körper sorgen und ihn behandeln? Welche geistigen Eigenschaften werden Sie entwickeln? Der Geist ist ein ewiges Wesen. Der Herr sprach zu seinem Propheten Abraham, du wurdest erwählt, ehe du geboren wurdest. Etwas Ähnliches sagte der Herr auch über Jeremia und viele andere. Er hat es sogar über sie gesagt. Der Vater im Himmel kennt sie schon sehr lange. Er hat sie auserwählt zu genau dieser Zeit, als sein Sohn oder seine Tochter zur Erde zu kommen und ein Führer in seinem großartigen Werk hier auf Erden zu sein. Sie wurden nicht wegen ihrer körperlichen Merkmale auserwählt, sondern wegen ihrer geistigen Eigenschaften, wie Tapferkeit, Mut, einem lauteren Herzen, Durst nach Wahrheit, Hunger nach Weisheit und dem Wunsch, anderen zu dienen. Einige dieser Eigenschaften haben Sie bereits vor dem Erdenleben entwickelt. Andere können Sie hier auf Erden entfalten, wenn Sie sich beharrlich darum bemühen. Eine bedeutende geistige Eigenschaft ist die der Selbstbeherrschung, die Kraft, Vernunft über Verlangen zu setzen. Selbstbeherrschung schafft ein starkes Gewissen. Ihr Gewissen wiederum bestimmt Ihr sittliches Verhalten in Schwierigkeiten, Verlockungen und Versuchungen. Das Fasten hilft Ihrem Geist, Herr über Ihre körperlichen Triebe zu werden. Das Fasten bewirkt auch, dass Sie vermehrt die Hilfe des Himmels in Anspruch nehmen können, weil Sie inniger beten. Warum ist Selbstbeherrschung notwendig? Gott hat in uns starke Triebe nach Nahrung und Liebe gepflanzt, die für den Erhalt der menschlichen Familie unverzichtbar sind. Wenn wir unsere Triebe innerhalb der Gesetze Gottes zügeln, haben wir ein längeres Leben, stärkere Liebe und wahre Freude. Es überrascht also nicht, dass die meisten Versuchungen, von Gottes Plan des Glücklichseins abzuweichen, daher rühren, dass man diese wesentlichen, gottgegebenen Triebe missbraucht. Es ist nicht immer leicht, unsere Triebe zu zügeln. Niemand von uns beherrscht sie vollkommen. Wir begehen Fehler, wir machen etwas falsch, wir begehen Sünde. Was können wir also tun? Wir können daraus lernen und wir können wahre Umkehr üben. Wir können unser Verhalten ändern. Wir können sogar unsere Wünsche ändern. Wie? Es gibt nur einen Weg. Ein wahrer, dauerhafter Wandel kann nur durch die heiligende, reinigende und befähigende Macht des Sühnopfers Jesu Christi zustande kommen. Er liebt sie, jeden einzelnen von ihnen. Er lässt sie an seiner Macht teilhaben, wenn sie seine Gebote eifrig, aufrichtig und präzise befolgen. So einfach und sicher ist das. Das Evangelium Jesu Christi ist ein Evangelium der Änderung. Ein starker menschlicher Geist, der die fleischlichen Gelüste beherrscht, ist auch Herr über Gefühle und Leidenschaften und ihnen nicht untertan. Diese Art von Freiheit ist für den Geist so unverzichtbar wie Sauerstoff für den Körper. Freiheit von Selbstversklavung ist wahre Befreiung. Wir sind frei, um Freiheit und ewiges Leben zu wählen oder um Gefangenschaft und Tod zu wählen. Wenn wir den erhabeneren Weg zu Freiheit und ewigem Leben wählen, gehört dazu auch eine Ehe. Die Mitglieder der Kirche verkünden feierlich, dass die Ehe zwischen Mann und Frau von Gott verordnet ist und dass im Plan des Schöpfers für die ewige Bestimmung seiner Kinder die Familie im Mittelpunkt steht. Wir wissen auch, dass das Geschlecht ein wesentliches Merkmal der individuellen, irdischen und ewigen Identität und Lebensbestimmung ist. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist grundlegend für die Lehre des Herrn und unabdingbar für Gottes ewigen Plan. Die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ist Gottes Muster für ein erfülltes Leben auf Erden und im Himmel. Gottes Muster der Ehe kann nicht missbraucht, missverstanden oder falsch ausgelegt werden. Nicht, wenn es ihnen um wahre Freude geht. Dieses Muster schützt die heilige Fortpflanzungskraft und die Freude wahrer Intimität in der Ehe. Wir wissen, dass Gott Adam und Eva traute, bevor sie die Freude erlebten, die mit der körperlichen Vereinigung eines Ehepaares einhergeht. Heutzutage haben die Regierungen eigennütziges Interesse daran, die Ehe zu wahren, denn starke Familien sind der beste Weg, für Gesundheit, Ausbildung, Wohlergehen und Wohlstand der heranwachsenden Generationen zu sorgen. Wenn eine Regierung Gesetze verfasst, ändert und durchsetzt, wird sie jedoch auch von gesellschaftlichen Trends und weltlichen Philosophien stark beeinflusst. Ganz gleich, welche Gesetze der Staat erlässt, die Lehre des Herrn in Bezug auf Ehe und Sittlichkeit kann nicht geändert werden. Denken Sie daran. Selbst wenn die Sünde vom Menschen legalisiert wird, ist sie in den Augen Gottes immer noch Sünde. Wir müssen zwar der Güte und dem Mitgefühl des Heilands nacheifern und die Rechte und die Gefühle aller Kinder Gottes respektieren, aber wir können seine Lehre nicht ändern, das obliegt uns nicht. Wir müssen uns mit seiner Lehre befassen, sie verstehen und dafür eintreten. Die Lebensweise des Erretters ist gut. Dazu gehören Keuschheit vor der Ehe und vollkommene Treue in der Ehe. Die Lebensweise des Herrn ist der einzige Weg, für immer glücklich sein zu können. Sein Weg bringt der Seele anhaltenden Trost und der Familie dauerhaften Frieden. Das Beste ist, dass sein Weg uns heim zu ihm und zum Vater im Himmel führt, zu ewigem Leben und zur Erhöhung. Genau das ist die Grundlage von Gottes Werk und seiner Herrlichkeit. Meine lieben Brüder und Schwestern, jeder Tag steckt voller Entscheidungen und unsere Entscheidungen bestimmen unser Schicksal. Eines Tages wird jeder von uns vom Herrn gerichtet werden. Jeder von uns wird ein persönliches Gespräch mit Jesus Christus führen. Wir werden Rechenschaft ablegen über Entscheidungen, die wir in Bezug auf unseren Körper und auf unsere geistigen Eigenschaften getroffen und wie wir Gottes Muster für die Ehe und die Familie in Ehren gehalten haben. Ich bete aufrichtig darum, dass wir jeden Tag kluge Entscheidungen für die Ewigkeit treffen mögen. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
At the conclusion of the conference.
Am Ende der Konferenz bedanken wir uns herzlich bei allen, die so fleißig daran mitgewirkt haben, diese Versammlungen vorzubereiten. Wir danken allen, die zu uns gesprochen und die uns mit erbaulicher Musik erfreut haben. Wir haben nun die Ehre, von Präsident Thomas S. Monson zu hören. Nach seinen Worten schließt der Chor die Konferenz mit dem Lied »Herr, bleib bei mir«. Das Schlussgebet spricht Elder Claudio R. M. Costa von den 70ern. Damit ist die Konferenz dann beendet. Präsident Monson.
My brothers and sisters.
Meine Brüder und Schwestern. Mir geht das Herz über, jetzt, da diese wunderbare Generalkonferenz der Kirche sich dem Ende zuneigt. Wir wurden geistig genährt, als wir dem Rat und den Zeugnissen derer lauschten, die an den Versammlungen mitgewirkt haben. Wir haben das große Glück, hier in diesem prächtigen Konferenzzentrum in Frieden und Sicherheit zusammenkommen zu können. Noch nie ist über die Konferenz so ausgiebig Bericht erstattet worden wie diesmal. In allen Erdteilen und über die Weltmeere hinweg, bei den Menschen überall. Auch wenn uns von vielen von Ihnen eine große Entfernung trennt, spüren wir ein wenig von Ihrem Geist. Unseren Brüdern, die bei dieser Konferenz entlassen wurden, möchte ich von Herzen und im Namen der ganzen Kirche für die vielen Jahre danken, in denen sie hingebungsvoll gedient haben. Für unzählige Menschen war ihr Beitrag zum Werk des Herrn ein Segen. Ich möchte auch dem Tabernakelchor und den übrigen Chören danken, die an dieser Konferenz mitgewirkt haben. Die Musik war schön und hat erheblich zu dem Geist beigetragen, den wir in jeder Versammlung gespürt haben. Ich danke Ihnen, dass Sie für mich und für alle Generalautoritäten sowie die sonstigen führenden Beamten der Kirche beten. Diese Gebete geben uns Kraft. Mögen die Segnungen des Himmels bei Ihnen sein. Möge Ihr Zuhause von Liebe und Höflichkeit und vom Geist des Herrn erfüllt sein. Mögen Sie immerzu Ihr Zeugnis vom Evangelium nähren, auf dass es Sie vor den Schlägen des Widersachers schütze. Die Konferenz ist jetzt vorbei. Mögen wir sicher zu Hause ankommen. Möge der Geist, den wir hier verspürt haben, bei uns sein und bleiben, während wir unseren täglichen Beschäftigungen nachgehen. Mögen wir einander mit größerer Freundlichkeit begegnen. Mögen wir stets dabei angetroffen werden, dass wir das Werk des Herrn verrichten. Meine Brüder und Schwestern, Gott segne Sie. Möge sein Friede, den er verheißen hat, mit Ihnen sei, heute und alle Tage. Ich sage Ihnen Lebewohl, bis wir uns in 6 Monaten wiedersehen. Im Namen unseres Erretters, ja, Jesu Christi, des Herrn. Amen.
Unser geliebter Vater im Himmel, wir sind sehr dankbar für dieses wunderbare Wochenende der Generalkonferenz. Wir sind dankbar für die Botschaften und Lehren, die uns in Herz und Sinn gedrungen sind durch den Heiligen Geist. Wir sind dankbar für lebende Propheten, Seher und Offenbarer, die uns führen und lehren in diesen letzten Tagen. Wir sind dankbar, Vater, für die Segnungen der Wiederherstellung, derer wir uns heutzutage erfreuen. Wir sind besonders dankbar für das Sühnopfer deines Sohnes Jesus Christus, das er für jeden von uns vollbracht hat. Zum Ende dieser Konferenz bitten wir dich, Vater, voller Demut den Glauben und die Stärke zu geben, die wir brauchen, um das umzusetzen, was wir gelernt haben. Und wir bitten dich, segne unseren geliebten Propheten, Präsident Thomas S. Monson und das Kollegium der 12 Apostel und alle Mitglieder deiner Kirche und alle deine Kinder auf dem Antlitz der ganzen Erde. Wir beten dich an, Vater, im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.
Dies war eine Übertragung von der 183. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.